Liebe Gut, der Podcast mit Angela Neiss und Gästen. Heute mit einer spannenden Frau. Sie ist Psychotherapeutin, Autorin und international anerkannte Konzertorganistin. Sie hat ein Buch über die Einsamkeit geschrieben und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Live zugeschaltet aus dem südbadischen Rheinfelden. Herzlich willkommen, Irmtraut Thaar. Hallo, Frau Thaar.
Grüß Sie Gott.
Frau Thaar, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Sie sind ja Psychotherapeutin. Mit Ihrer Musik waren Sie bereits eigentlich in der ganzen Welt unterwegs. Außerdem waren Sie ja auch als Professorin am Mozarteum in Salzburg sowie an der Internationalen Musikakademie Liechtenstein tätig. Außerdem haben Sie 34 Sach- und Fachbücher geschrieben. Jetzt kann man natürlich meinen, dass jemand, der so eingebunden ist, gar kein Thema mit Einsamkeit hat. Wobei, das stimmt nicht so ganz. Sie haben ja auch Ihre sehr eigenen Erfahrungen mit dem Thema Einsamkeit gemacht und kennen sich bestens mit dem Thema aus.
Also ich kann schon sagen, dass ich bis zum Ende meiner Ehe, nachdem mein Mann starb, bis dahin kannte ich das eigentlich kaum oder nur in Ansätzen, vielleicht mal in meinem Leben in Amerika ein bisschen. Aber ich habe es wirklich kennengelernt nach diesem Ereignis. Das war wie so ein Riss in meinem Leben, weil ich eben nicht nur meinen Mann verloren habe, sondern auch meine allernächsten Menschen. Und das hat mir zum ersten Mal gezeigt, wie Einsamkeit sich anfühlen kann. Ich habe wirklich da einiges gelernt und auch durchgemacht, zumal das auch in der Zeit der Pandemie war. Und ich erleben musste, dass die Menschen eben nur an meine Haustür kamen und mich kein Mensch mehr berührt hat. Das fand ich ganz besonders schmerzlich. Also diese Haut, die plötzlich fast wie geschrumpelt ist. Ich habe plötzlich gemerkt, wie wichtig das ist. Nicht nur, dass man miteinander spricht, sondern auch, dass man angefasst und berührt wird.
Aber jetzt kann man ja sagen, das ist natürlich ein Extremfall bei Ihnen gewesen mit dem Verlust Ihres Mannes und noch anderen Menschen in Ihrem Leben und dann gerade zur Pandemie. Also eigentlich finde ich die schlechteste Zeit, die man sich vorstellen kann. Aber jetzt kann man ja sagen, dass das Thema Einsamkeit ja auch nicht nur unbedingt ältere Menschen betrifft, sondern auch ganz junge Menschen treffen kann. Ist das richtig?
Sogar gerade in unserer Zeit ist es ein großes Thema, was uns auch fast erschreckt hat, dass wir realisieren, dass sogar Jugendliche mehr einsam sind als die alten Menschen. Und ich ahne, womit das zusammenhängen mag, weil jungen Menschen steht man ja nicht zu, dass die einsam sein könnten, sondern die haben ja alles, die haben ihre Eltern, die haben ihre Vitalität, die sind noch relativ gesund und so weiter. Man gesteht es ihnen einfach nicht zu. Und so haben die auch dieses Gefühl, dass sie darüber gar nicht sprechen können. Aber durch meine Praxis habe auch ich gelernt, dass das ganz weit verbreitet ist. Ich denke an ein Kind, der zu mir gesagt hat, wir sind heute so weit, ich kann mir nicht mal mehr einen Euro beim Freund leihen, weil es alles nur noch virtuell geht. Also es hat sicher mit den sozialen Medien zu tun, aber nicht nur. Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir dieses Thema eigentlich mehr so den Erwachsenen zuschreiben und vor allem den alten Menschen, was heute nicht mehr stimmt.
Glauben Sie denn, dass Corona eines der Punkte sind, wo man schuld ist? Wir haben jetzt gesagt, soziale Medien, klar. Corona oder hat das schon weit vorher stattgefunden? Was denken Sie?
Ich glaube, dass wir alle, wenn wir ehrlich sind, dass wir alle dieses Gefühl irgendwie kennen. Aber es gibt eben Phasen im Leben oder eben Herausforderungen im Leben. Und ich denke, da hat Corona sicher eine ganz große Rolle gespielt. Ich meine, wenn man so statistisch sieht, früher war ungefähr jeder Sechste einsam und dann plötzlich war es jeder Zweite oder Dritte einsam. Und ich habe da erlebt um mich herum, wie die Leute alle überlegt haben, wie komme ich da raus aus dieser Einsamkeit? Und sogar als Organistin habe ich es gemerkt, sodass ich die Tür der Kirchen geöffnet habe und georgelt habe und die Leute standen draußen, um zuzuhören. Und ich weiß, die waren so dankbar, dass sie wenigstens ein bisschen Musik so aus der Ferne hören konnten und so. Also ich denke schon, und ich denke auch, dass das weitergeblieben ist, dass die Menschen durch diese Einsamkeit, die sie da erlebt haben, auch noch nicht ganz raus sind aus dieser Welle und eher dazu neigen, heute sich zurückzuziehen oder zu isolieren.
Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man so ein bisschen auf Social Media unterwegs ist, so wie ich, es wird ja sehr propagiert, dafür sein eigenes Ding zu machen, seine eigene Freiheit zu feiern und dass man sich selbst genug sein muss. Aber ich glaube, man muss ja da ganz klar unterscheiden zwischen Einsamkeit und alleine sein. Was genau ist denn der Unterschied zwischen einer Einsamkeit und einem alleine sein?
Also, erstmal spricht man ja sogar fast positiv über das Alleinsein, die Wonnen des Alleinseins, dieses sich rausziehen können aus dem Leistungsstreben und aus dem Druck, der uns so umgibt und vor allem auch mal sich mit sich selber beschäftigen dürfen. Und das Wort Einsamkeit ist eben eher negativ konnotiert, weil es eben damit zu tun hat, dass ich plötzlich eine Art Diskrepanz spüre zwischen dem, was ich an Erwartungen und Wünschen habe, an sozialer Zuwendung und dem, was die soziale Realität ist und plötzlich realisiere, dass ich so wie übrig geblieben bin oder mich sogar, ich höre immer wieder das Wort, mich als Loser fühle, weil ich eben auch, ich weiß ja auch, dass ich gesehen werde und dass Menschen merken, dass ich nicht dazugehöre oder eben auch diese Fremdheit, die ich erlebe unter Menschen, was so schmerzlich ist, dass obwohl ich mit Menschen umgeben bin, mich trotzdem einsam fühle. Also es ist halt ein negatives und vor allem ein schmerzliches Gefühl und ein Gefühl, was man auch rein wissenschaftlich nicht messen kann. Es gibt keinen Biomarker für Einsamkeit, sondern es ist ein subjektives Gefühl, was ich eben als Seelenschmerz empfinde. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, wo ich mich quasi mit der inneren Landschaft der Einsamkeit beschäftigt habe, um zu zeigen, was das für ein Schmerz ist und warum ist es so schmerzhaft. Und das hat neuropsychologische Gründe, weil der Schmerz der Einsamkeit und der reale Schmerz, beide sind im gleichen Großhirnareal angesiedelt, sodass wir sozialen Schmerz genauso erleben wie körperlichen Schmerz.
Hat das auch damit zu tun, wenn man mal so ein bisschen auf die Traumatherapie guckt? Das hatte ich so ein bisschen nachgelesen, dass Einsamkeit ja auch natürlich bei Säuglingen beobachtet werden kann, gerade aus einer Zeit, in der wir jetzt alle kommen. Heutzutage lässt man die Babys bei den Müttern. Zu unserer Zeit wurden wir in irgendwelche Krankenzimmer abgeschoben und im schlimmsten Fall auch nicht gestillt. Können das schon erste Traumata sein, die auf eine Einsamkeit dann irgendwie auch hinwirken können, die man dann auch im Erwachsenenalter noch spürt?
Also, man weiß, dass das Gefühl Einsamkeit ungefähr mit 2 Jahren erlebbar ist, weil das episodische Gedächtnis da beginnt. Aber das ist noch überhaupt nicht erforscht, leider. Was man weiß, dass Kinder ab 5 Jahren zum ersten Mal das vielleicht auch irgendwie so benennen können, zwar nicht die richtigen Worte haben, aber Tatsache ist, es ist eigentlich nur erforscht bei Jugendlichen und bei Erwachsenen, aber ganz klar. Ich denke, am Anfang des Lebens, wenn ich erlebe, ich werde gespiegelt, das Timing mit der Mutter und das Matching stimmen zusammen, dann bekomme ich ja so eine Art Grundsicherheit und auch so eine Art Verbundenheit und eine Sicherheit. Es gibt ja so eine Urangst des Fallengelassenwerdens, die wir alle haben, oder des Erschreckens. Und wenn das irgendwie alles so abgepuffert wird und ich mich wirklich gespiegelt fühle, dann habe ich natürlich eine robuste Grundlage, die mir auch später hilft, wenn es mal so Zeiten gibt, wo man halt irgendwie darbt und nicht so, ja, nicht so eingebunden ist, wie man es gerne hätte.
Haben Sie denn das Gefühl, dass grundsätzlich das Thema der Einsamkeit, ob jetzt bei jüngeren Menschen, bei älteren Menschen, egal, machen wir jetzt mal vom Alter unabhängig, dass das auch mit einer sehr großen Scham behaftet ist?
Ich
Also,
glaube
dass
so.
man, ja, dass es tabu ist, auch darüber zu reden, zu sagen, du hör mal, ich fühle mich gerade einsam, dass das eigentlich was Schlimmes ist, weil Sie ja auch gesagt haben, es ist negativ behaftet, das Wort. Das
Deswegen habe ich dieses Buch ja auch geschrieben, weil ich realisiert habe, dass dieses Thema wirklich in unserer Zeit immer noch tabuisiert ist und dass es auch pathologisiert wird. Also es wird als Krankheit gesehen, was es ja nicht ist. Auf alle Fälle glaube ich, dass Die Scham, das peinlichste aller Gefühle ist überhaupt. Weil, wenn man mal beobachtet, was mache ich, wenn ich mich schäme? Ich neige meine Augen nach unten. Ich möchte am liebsten im Erdboden versinken und ich möchte mich wegbeamen. Ich fühle mich als Loser. Ich gehöre nicht dazu. Und warum? Weil Scham hat ja ganz eng zu tun mit unserem Selbstwertgefühl. Und unser Selbstwertgefühl wird ja gespeist aus zwei Dingen. Das eine ist, ich möchte gut dastehen vor den anderen und das andere auch vor mir selber, die Selbstachtung. Beides gehört ja so zusammen. Und die Scham zeigt halt, das wird so erlebt, eben dieses Wort Loser, wie wenn man es nicht geschafft hat, so sozial anpassbar zu sein und so weiter und dazu zu gehören. Und das ist wie ein Verstärker der Einsamkeit letztlich. Man geht immer weiter zurück, man wird menschenscheu und man spürt plötzlich, dass man zu den Gruppen nicht gehört und dass man meint auch zu spüren, dass die anderen über einen nicht gut reden und so weiter. Und es gibt dann so eine Abwärtsspirale, die immer tiefer geht.
Ist ja im Prinzip auch was, was ja eigentlich das, finde ich, das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann, von einer Gesellschaft ausgestoßen zu werden, weil dadurch, also rein theoretisch, wenn man so auf die Urzeit zurückgeht, ist man ja lebensunfähig, wenn man aus einer Gesellschaft ausgestoßen wird, weil man
Es
ja
gilt
nicht mehr mit dabei ist, ne?
ja auch als die größte Strafe, die Ächtung, wenn man
Ja.
geächtet wird. Das ist bis heute noch die schlimmste Strafe. Und was ich interessant finde, dass man selbst bei Gruppen, die man eigentlich nicht mag, wenn man nicht dazu gehört und abgelehnt wird, selbst das wird immer im Gehirn verarbeitet als Ablehnung und geht in dieses Schmerzareal hinein. Deswegen ist die Einsamkeit auch so gefährlich, weil wir sind ja, wie man sagt, Zoonpolitikon, wir sind gesellige Wesen, wir wollen dazugehören, allein sind wir klein, wir wollen einfach im Spiegel der anderen leben und diese Strafe, ich meine, es geht sogar ganz früh zurück. Ich weiß nicht, war das Ludwig II., der die Entstehung der Sprache untersucht hat und diese Ammen da ausgebildet hat, dass sie die Kinder nur funktional so quasi abfertigen und nicht mit ihnen sprechen. Was ist passiert? Die Kinder haben nicht nur nicht sprechen gelernt, sondern sie sind auch gestorben. Warum? Aus Mangel an Beachtung. Und das ist auch das Kernthema der Einsamkeit. Nämlich Einsamkeit ist ein Thema, was das Thema, es ist ein Grundbedürfnis, dass wir zusammengehören wollen, dass wir aufeinander angewiesen sind. So, und deswegen Grundbedürfnis heißt ja, also Essen, Trinken, Schlafen, Wärme. Und das heißt ja, ohne diese Bedürfnisse, wenn sie nicht gestillt werden, sterbe ich sogar. Und deswegen gehört Einsamkeit zu diesem Grundbedürfnis. Ohne Sex kann man leben, aber nicht ohne die Mitmenschen, ohne Wärme und ohne Liebe. Und wir wollen eben nicht nur mehr, wir wollen ja nicht nur oberflächlich miteinander sein, sondern auch wirklich tiefer oder sogar geliebt werden.
Was es aber, finde ich, schwierig macht, wenn wir jetzt gerade auf den Aspekt gehen, wenn wir sagen, um nicht einsam zu sein, ist man dann vielleicht in Gruppen unterwegs, wo man vielleicht gar nicht sein möchte, nur um eben dazu zu gehören. Und das trifft ja auch manchmal den Punkt, dass man so das Gefühl hat, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel auch verheiratet sind mit jemandem, wo sie merken, eigentlich streiten wir die ganze Zeit oder wir passen gar nicht mehr zusammen. Aber man macht diesen Schritt vielleicht gar nicht mehr in eine Trennung, obwohl man gar nicht zusammenpasst, weil man Angst hat, alleine zu sein.
Richtig. Und ich glaube,
Also.
dass die Einsamkeit zu zweit sogar noch schlimmer ist als die Einsamkeit allein, weil da kommt ja auch noch diese Entfremdung dazu und auch diese Hilflosigkeit, dass man realisiert, obwohl ich diesen Menschen neben mir habe, finde ich keinen Kontakt mehr oder ich kann ihn nicht mehr erreichen. Ich fühle mich so auch wie fremd in der Welt. Ich bin nicht mehr behaust. Ich habe nicht mal wie ein Dach über dem Kopf fehlt mir, weil der andere nicht erreichbar ist mehr für mich. Das tut sehr weh, ja.
Ich glaube auch, dass das die schlimmste, also der schlimmste Beziehungszustand sein kann, dass man einfach merkt, gemeinsam einsam und dann gibt es ja nicht mehr viel. Ich habe mich aber mal tatsächlich gefragt, ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt das, der mal nachts irgendwie wach liegt, weil er nicht schlafen kann, weil er irgendwelche keine Ahnung, was schlechten Gedanken hat oder gerade einen Weltschmerz hat. Warum fühlt man sich in der Nacht so unfassbar einsam?
Weil man quasi erstmal nicht mehr so genau realisieren kann, was um einen herum gibt. Deswegen die Kinder ja mit ihren kleinen Monstern unterm Bett oder so. Das ist eine Kinderangst, die eigentlich in uns geblieben ist, dass da was passieren kann. Und vor allem, dieses ist ja ein Unterschied, ob ich jemanden neben mir spüre und sehe oder ob ich ausgeliefert bin. Und ich denke, es hat schon sowas mit dem ausgeliefert sein. Und interessant, mir kommt dieser Satz von Bert Brecht, die im Dunkeln sieht man nicht. Und damit beschreibt er eigentlich auch die Einsamkeit. Man muss im Licht sein, um gesehen zu werden. Und das ist unser Grundbedürfnis. Sie wissen alle, wenn jemand sagen kann über seinen Partner, ich werde erkannt, ich werde gesehen, das ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Und in der Nacht ist genau das Gegenteil. Und da braucht es auch viel Vertrauen, dass das, was da neben mir oder um mich herum ist, dass das vertrauenswürdig ist.
Kommen wir mal zu dem Unterschied, weil das finde ich auch noch einen sehr interessanten Aspekt, der Unterschied zwischen einer Depression und einer Einsamkeit. Oder gibt es da keinen Unterschied? Geht das ineinander schleichend über?
Beides wird immer häufig auch verwechselt, aber man muss einfach mal bedenken, die Einsamkeit ist ja auf die anderen gerichtet, also auf die Mitmenschen gerichtet, während die Depression etwas ist, was uns lähmt und was uns auf uns selber zurückbringt und was uns die Lebenskraft nimmt, was uns niedergeschlagen macht. Und ich meine, also beide spiegeln unsere Gefühle mit, nur die Einsamkeit spiegelt die Gefühle, die ich nach außen habe, und die Depression, die nach innen, die sind nach innen gerichtet. Und eben Depression lähmt und macht passiv, aber eben manchmal geht das ineinander über. Wenn ich zum Beispiel lange allein bin und einsam bin, dann kann das sich zu einer Depression heranbilden. Das ist die Gefahr, weil ich eben plötzlich auch nicht nur diesen Schmerz nach außen, sondern auch nach innen habe. Wobei man muss natürlich sehr vorsichtig sein, was ist Depression? Ist das noch schon Depression oder ist das noch Leben? Denn Weihnachten allein oder keiner kommt, das ist noch nicht eine Depression, sondern das ist Kategorie Leben.
Wie viel Eigenverantwortung habe ich denn mir selbst gegenüber, um vielleicht nicht in der Einsamkeit zu rutschen?
Also erstmal, Einsamkeit heißt ja, ich bin ein fühlender Mensch. Und meine Gefühle, die kann ich mir nicht aussuchen, die habe ich. Die sind aber nicht in Granit gemeißelt, sondern ich kann mit diesen Gefühlen umgehen. Ich kann auch zum Beispiel meine Ansprüche oder meine Forderungen oder meine Erwartungen kann ich überprüfen. Deswegen, ich glaube, dass wir nicht so ausgeliefert sind, wie wir manchmal denken, unseren Gefühlen. Wir können sie bearbeiten, wir können überlegen, ist das wirklich angebracht, dass ich mich so abgelehnt fühle, weil der, den ich da ins Kino einladen wollte, mir abgesagt hat. Es kann ja sein, dass er einfach keine Zeit hatte und dass er ein anderes Mal das könnte und so. Also ich glaube, das Gefühl kann man nicht wegmachen. Es ist da, aber man kann es wirklich bearbeiten und auch überprüfen. Und dazu brauche ich aber einen anderen Mensch. Und da kommt wieder die Zwickmühle der Einsamkeit. Als Einsamer bin ich ja eher menschenscheu. Und aber Tatsache ist, normalerweise hilft ein einzelner Mensch, um einen da rauszuholen. Aber eben, man muss sich zeigen, man muss aus der Haustür rausgehen und sich zeigen und wirklich der Menschheit auch die Tür öffnen zur Einsamkeit. Und vor allem entdeckt man ja dann, wenn man sich zeigt und wenn man sich ausdrückt, dass andere auch dankbar sind und einem entgegenkommen. Aber es braucht eben diesen Schritt nach außen und nicht diese Passivität. Und das ist das, was man lernen muss, dass man einfach in kleinen Schritten versucht, sich einfach zu öffnen und einfach mal drüber sprechen, das wird ja schon reichen. Oder eben andere hören, die auch betroffen sind oder die erzählen, was hat mir geholfen. Das sind alles Dinge, die unheimlich helfen. Aber es gibt noch eine dritte Sache, die unglaublich hilft. Und ich glaube, das finde ich eigentlich die schönste, nämlich, dass man nicht Aufmerksamkeit einfordert, sondern dass man sie verschenkt. Man verschenkt sie. Und zwar nicht nur an Weihnachten, sondern man verschenkt sie überhaupt. Und das beginnt im Supermarkt, dass ich mal mit jemandem rede an der Kasse. Oder es beginnt auf der Straße. Auf alle Fälle denke ich, dieses Einfordern erzeugt Mitleid. Und ich denke, dieses Verschenken spendet Nähe. Aber eben in kleinen Schritten, ich denke, man muss einfach kapieren, dass man seinen Radius, seine kleine Blase ein bisschen aufmachen muss. Und da gibt es ganz viele schöne Möglichkeiten. Angefangen vom Ehrenamt, was man übernehmen kann, oder irgendwo bei der Familie Hilfe mitmachen, oder einfach mal auch zum Nachbarn gehen.
Ich habe das jetzt, was ich jetzt gesehen habe, natürlich auch wieder über Social Media. Man sollte meinen, ich gucke den ganzen Tag Social Media. Das stimmt so nicht. Es gibt da tatsächlich auf Instagram einen jungen Mann, der hat eine Pflegestation. Ich glaube, das ist eine private Pflegestation. Und der kümmert sich um ältere Menschen. Und das ist total schön, weil der bringt das dann wirklich so, der ist dann mit denen irgendwie zusammen und isst dann mit denen. Und da ist so ein richtiger Hype draus entstanden. Also man kennt den jetzt irgendwie mittlerweile, der wird schon auf der Straße angesprochen. Und da sieht man aber, also was man bei diesen jungen Menschen sieht, ist, es ist eigentlich so einfach, Aufmerksamkeit zu schenken. Der sitzt dann einfach mit, also der pflegt die natürlich auch, weil der hat ja diesen Pflegeservice mit seinem Team. Aber tatsächlich ist es, was der hauptsächlich auch tut, einfach mit diesen Menschen da zu sitzen. Manchmal essen die dann zusammen oder die backen dem dann Kuchen. Und also so dieses, wie sie auch gesagt haben, man nimmt und man gibt und seine Lieblingsklientin, sage ich jetzt in Anführungszeichen, über 90-jährig, ist jetzt vor ein paar Monaten gestorben und er sagte damals, ich habe meine beste Freundin verloren, was ich einen unfassbar schönen Satz fand von einem, ich glaube, der ist knapp über 30 und wirklich dieses Zusammenkommen zwischen einem 30-Jährigen, einer 30-jährigen Welt und einer 90-jährigen Welt, also wo man wirklich sehen kann, Einsamkeit, ja, kann überall stattfinden und die Menschen können aber auch überall in allen Spektren zusammenfinden.
Das Gleiche mache ich auch. Ich kümmere mich um alte Frauen, vor allem Frauen. Und zwar, ich habe einen Trick gefunden für mich. Ich nähe gern, habe aber keine Nähmaschine mehr. Und dann gehe ich, und ich ging zu einer, ging ich jahrelang. Und ich muss sagen, ich habe was ganz Ähnliches erlebt. Sie nannte sich dann auch irgendwann meine Freundin. Aber ich tue das verkleiden. Ich gehe nicht hin, und weil du einsam bist, sondern sie sagt, kannst du mir mal deine Nähmaschine ausleihen? Und dann sitzt man daneben und macht was zusammen. Und das finde ich so wichtig, dass wir nicht nur babbeln, sondern auch was miteinander tun. Und ich meine, die Musik hilft mir natürlich auch für andere Spielen oder so, aber ich kann nur sagen, gerade alte Menschen, man muss sich einfach überwinden und sagen, jetzt klingel ich mal dort. Das macht ja heute auch kaum jemand mehr, aber dass man einfach klingelt und sagt, ich wollte mal gucken, wie es ihnen geht. Und es ist unglaublich, wie die Leute, die sprühen ja vor Begeisterung, wenn irgendjemand mal kommt und so. Und das Schöne ist, als Musikerin, ich übe immer in der Kirche, und da habe ich das Glück wirklich, dass da die Leute reinkommen und zuhören. Und ich möchte sagen, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht mehr erzählen, wie oft ich erlebt habe, dass jemand dann oben an die Orgel kam und zu mir gesagt hat, wissen Sie was, ich habe gedacht, ich mag nicht mehr lesen, das alles macht hier keinen Bock mehr und keinen Sinn mehr und so. Und jetzt habe ich diese Musik gehört und jetzt habe ich gedacht, das mache ich doch weiter. So. Also ganz einfach. Als Organistin habe ich es da richtig gut, dass die Leute, weil die Kirche ist offen und so. Ich denke, wir brauchen einfach auch Räume in der Gesellschaft, wo wir einander so hingehen müssen. Ich meine, ich finde es auch schön, die Tafel zu haben, wo man einfach isst und so, und wo Leute helfen können und so. Ich denke einfach, dass wir wieder so, ich rede manchmal wie früher, aber früher sind wir doch einfach zu Nachbarn und haben geläutet.
Ja. Das stimmt tatsächlich und ich glaube, natürlich ist das auch ein Zeichen dieser Zeit, ne? Dass man heute, also dass man, glaube ich, vor 100 Jahren weniger einsam war, weil man ja doch irgendwie näher zusammen war durch die Strukturen,
Richtig, und auch
oder?
die Familien näher zusammengehalten haben. Und was sieht man heute? Es gibt ganz viele Singles, es gibt immer mehr Haushalte, wo nur noch ein Mensch lebt. Und vor allem, oder es gibt Paare, die nur sich selber kennen, die keine Freunde haben. Und ich frage mich, wie das gehen soll, eine Ehe ohne die Beziehung nach außen. Also es geht ja immer um beides. Also es ist schon eine Zeit, aber ich denke, wir müssen uns dem ja nicht ausliefern. Wir können ja was tun mit unseren Gaben, die wir haben, dass wir einander irgendwie abholen und erreichen. Und einfach, und ich möchte ein Beispiel erzählen aus Spanien. Die haben eine ganz andere Einstellung als wir zur Einsamkeit. Die reden darüber. Die schämen sich überhaupt nicht mal. Und ich habe einen Mann getroffen, der auf der Straße hat und gesagt, ich bin so verzweifelt und so, ich fühle mich so einsam. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sollen wir was trinken gehen? Und dann sind wir was trinken gegangen und dann hat er gesagt, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Und dann habe ich gemerkt, wie einfach es eigentlich sein kann. Einfach jemanden sagen oder dem anderen habe ich, der wollte auch irgendwie Geld und so und auch einsam. Und dann sind wir in die Bäckerei, haben was gekauft, so Bäckereizeug. Und dann hat er gesagt, jetzt geht's mal wieder gut und so. So einfach kann es sein, nur weil in dieser Kultur ist das nicht so schambesetzt wie bei uns. Wir trauen uns das ja nicht zuzugeben. Und auch wenn ich manchmal sage, ich habe gerade wieder eine Trauerwelle gehabt und so, was du, man muss sich ja fast schämen, dass man solche Gefühle hat und so, statt zum anderen sagen, komm, wir gehen eine Tasse Kaffee trinken. Ist ganz einfach.
Ich halte das auch für ein ganz großes Problem, weil wir ja eine ganz andere Art haben, glaube ich, jetzt so im mitteleuropäischen Raum zu trauern. Also man trauert ja sehr für sich. Es ist ja schon fast peinlich, wenn man vor anderen Menschen weint, weil man traurig ist. Wohingegen, wenn man jetzt so in südländische Kulturen geht, die Leute ja gemeinsam trauern. Die gehen sich ja dann besuchen und trauern gemeinsam und weinen und eigentlich eine viel gesündere Variante als dieses in seinem stillen Kämmerlein sitzen. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch in Deutschland wirklich ein Tabu ist, wenn man mal so über den Tod spricht. Das wirkt ja fast, als könnte man sich anstecken, wenn
So
man
ist
zu jemandem
es,
geht, der
so ist
trauert.
es. Ich habe mich auch oft so gefühlt wie so ein Mahnmal der Vergänglichkeit. Auf alle Fälle habe ich auch gemerkt, viele Leute denken, dass sie einem was Gutes tun, wenn sie gar nicht mehr über den Toten reden. Und das hat mich eigentlich manchmal fast gekränkt, sodass ich gedacht habe, ihr macht ihn noch toter als tot. Also irgendwie geht es doch darum, dass wir diese Menschen in Erinnerung behalten und dass wir, natürlich für die anderen ist das bedauerlich, wenn mein Mann gestorben ist, aber für mich war es halt ein Prozess. Aber ich denke, dieses Schweigen hat für mich auch eine Art von Feigheit. Dass man, es ist feige. Warum kann ich nicht den anderen einfach so quasi am Leben halten? Und warum sind Menschen so wahnsinnig schnell vergessen? Es ist erschreckend.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich da wirklich, wie Sie sagen, eher eine Feigheit, als dass man sie vergessen möchte, weil man natürlich den anderen nicht auf den Schlips treten möchte. Aber dass es, wie Sie auch sagen, viel wichtiger ist, den Raum zu haben, dass man nochmal über den anderen reden kann. Das ist ja eigentlich das, worum es geht. Ich
Natürlich
habe,
kommt, Entschuldigung,
ja,
kommt
bitte?
es auch darauf an, wie man redet. Wissen Sie, einen Tipp habe ich. Man wird nicht immer gesagt, wie geht's dir? Wie geht's dir? Und da muss ich sagen, diese Frage ist in dieser Zeit, wo Menschen trauern oder Verluste erleiden, es gibt ja viele Arten, ist einfach zu groß. Man muss konkreter fragen, weil wie geht's mir? Ich bin in der Trauer, es ist ja immer irgendwie das gleiche Dunkle um mich. Aber wenn jemand sagt, na, hast du heute schon was Schönes erlebt oder hast du gut gefrühstückt oder hast du Lust auf eine Suppe? Oder eben meine Freunde. Und ich komme auf die Freunde, das finde ich so das Größte im Leben eigentlich, was es gibt, dass die schreiben keine Beileidskarten, die kommen einfach. Und ich hatte das Glück, die haben mich sogar gezwungen, dass ich für sie koche, sodass ich aus diesem Trauernarzissmus irgendwie rauskam und wirklich gezwungen war, auch an ihrem Leben teilhabe. Man wird nämlich sehr selbstbezogen. Und das ist das Gemeinsame auch mit der Einsamkeit. Man wird selbstbezogen. Deswegen haben sie ja Untersuchungen gezeigt, man erkennt Einsame daran, dass sie ganz viel im Ich- und Mich-Stil sprechen. Immer ich, 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 the big me und so. Und ich denke, man kriegt wieder eine andere Sprache, wenn man wieder eben, aber man braucht Menschen, die sagen, du kochst jetzt für uns. Oder eben, die erzählen, heute ist mir das passiert und so und mein Auto ist verrückt. Und dadurch werden wir wieder reingezogen in die Gesellschaft, weil diese Einsamkeit und der Tod, beides zieht einem auch irgendwie aus der Gesellschaft raus und man braucht da wirklich warme Hände, die einen wieder reinziehen. Weil ich habe mich damals gefühlt wie so ein Zug, wissen Sie, die Lokomotive hat noch weiter gepafft und ich habe noch geatmet, aber alle Waggons waren irgendwie entgleist und so. Ja. Und dann braucht man Menschen, die das wieder auf die Schienen heben. Das ist mein Bild, diesen Leuten auf die Schiene heben. Deswegen habe ich jetzt keine Hemmungen mehr. Ich denke sowieso, angesichts des Todes ist alles lächerlich, dann kann man Leute auch ansprechen und wirklich auch, wenn man Blödsinn spricht, finde ich gar nicht so schlimm und einfach ein bisschen Heiterkeit in diese Welt bringt.
Absolut. Ich hatte neulich das Erlebnis mit einer Freundin, die im Krankenhaus liegt und wir hatten uns dann kurz über ihre Geschichte unterhalten und dann fragte sie mich, du, was ist denn gerade bei ihr los? Und ich fing dann an auszuholen und dann habe ich gestoppt und habe gesagt, ach Mist, soll jetzt eigentlich eher um dich gehen. Dann sagt sie so, nee, ich möchte doch jetzt gerade, ich möchte ein bisschen eine andere Info haben. Ja. Und das habe ich so verstanden, weil sie lag da den ganzen Tag mit ihren Gedanken und mit ihrer OP, die sie hatte und auf einmal sagt sie, bitte erzähl mir doch bitte was von dir. Und ich habe dann angefangen, was Banales zu erzählen, habe aber gemerkt, ach, eigentlich war das jetzt total gut für sie und für mich auch, weil ich konnte es auch loswerden. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Man geht in Kommunikation miteinander. Ne?
Freunde sind essentiell für uns. Ich denke, die sind wichtiger als ein Arzt letztlich, weil die mehr machen können. Und schon allein, dass man in eine andere Welt eintaucht, dass einem jemand sagt, guck mal, so mache ich meinen Kaffee und so mache ich das, dass man einfach seine Blase etwas erweitert. Und das Schöne ist, wo gibt es denn das, dass Menschen jahrelang irgendwie neugierig bleiben auf einen, wie geht's dir, was machst du und so weiter. Das machen nur die Freunde. Und ich denke, wir brauchen alle Zeugen in unserem Leben, in unserer Biografie. Unsere Eltern sterben weg und wer bleibt? Das sind die Freunde, die unser Leben noch kennen, die unsere Biografie noch kennen und die unsere Spuren vielleicht auch weitertragen, bis sie verwehen eben.
Also kann man doch sagen, dass in Kontakt bleiben, wie auch immer das ist, das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, es gibt sogenannte Plauderbänke, wurde glaube ich 2018 irgendwie in Großbritannien erfunden, gibt es jetzt aber hierzulande wahrscheinlich in Berlin und noch in anderen Städten, dass das ja teilweise auch schon wirklich schöne Dinge sind, um jetzt wirklich zu sagen, das sind Orte, wo man sich bewusst treffen kann. Man muss es halt einfach wissen, dass es sowas gibt.
Aber das gibt es doch auch bei uns. Schauen Sie, ich gehe jeden Sonntag früh statt in die Kirche, gehe ich in den Wald. Und das sind auch Bänke. Und ich habe wirklich ausprobiert. Ich meine, Sie wissen, wie der Mensch beim Gehen ist, beim Spazieren. Man ist so ein bisschen wie die Kinder. Man grüßt sich sogar. Ist ja toll. Und man kann sich hinsetzen und man kann auch sagen, haben Sie nicht Lust, dazu zu sitzen? Und plötzlich geht das. Man muss nur diesen Mut haben und diese Hemmschwelle überwinden, dass wir sind doch alle in einem Boot und dass man einfach Leute einlädt. Wir können das im Kleinen jeden Tag machen.
Und tatsächlich, das fiel mir auch noch ein, als ich Ihr Buch gelesen hatte, weil ich hatte mich mit meinem Bruder unterhalten, dessen Tochter jetzt für ein Jahr lang in Neuseeland war. Und ich erinnere mich, wie meine Schwester damals ein Jahr in den USA war. Da gab es ja nur Luftpost und man hörte wochenlang nichts voneinander. Oder man hat mal telefoniert, aber es war unfassbar teuer. Und da vielleicht auch die neuen Medien natürlich nicht immer zu verfluchen, sondern zu sagen, mein Bruder meinte dann zu mir, du, das war für mich also gar nicht so heftig, weil wir haben fast nicht jeden Tag, aber alle paar Tage gefacetimed. Ich hatte die immer 1:1 vor mir. Ich wusste, wie sie aussieht. Und tatsächlich auch sich diesen Medien zu bedienen und einfach zu sagen, das haben wir. Wir können Videocalls machen. Auch. Wir sehen uns ja jetzt auch, wir beide, obwohl wir ja eigentlich 300 Kilometer voneinander entfernt sind, das auch wirklich zu nutzen. Das sind ja vielleicht auch Wege, oder?
Ja, sicher. Ich habe auch gar nichts dagegen. Nur muss man bedenken, dass diese sogenannten Freunde auf Facebook zum Beispiel sind ja eher Fans und so. Und dass diese Kontakte untereinander in der relativ oberflächlich bleiben. Das muss man auch sagen. Und das, was mich am meisten bewegt, ist eben das, was passiert mit unseren Sinnen, dass wir in diesen Medien nur noch Augen und Ohren benutzen. Da bleibt der Geruchssinn, alles bleibt weg. Und ich glaube, das führt mit der Zeit zu einer Art Verarmung unserer Sinne. Und das sehe ich als Gefahr. Und das andere, was ich eben auch sehe, ist, dass man dadurch auch, weil es so einfach ist und oberflächlich, dass man mit Leuten eigentlich wie mit Gegenständen umgeht. So, man ghostet einander, man schmeißt einander so wie weg, wie ein Stuhl oder wie ein Tisch und so. Aber als Notbehelf, meinetwegen. Aber letztendlich, ich denke, so die Tiefe der Begegnung und das, was eine Freundschaft ist, nämlich Freundschaft heißt auch Arbeit, heißt auch eine gewisse Anstrengung, heißt auch Zeit investieren und Dasein für den anderen und hinfahren zu ihm und so weiter. Und diese Dinge, ich denke, die gehen, leiden darunter halt ein bisschen, dass wir uns nicht mehr kapieren, dass Freundschaft wirklich auch Beziehungsarbeit ist. Man muss sich investieren, man muss sich geben. Und eben nicht dieses oberflächliche Häppchen.
Also bleibt zu sagen, zum Schluss, die ganz normale 3D-Begegnung ist immer noch die ehrlichste und wahrscheinlich die beste.
Ja, hoffentlich.
Ja, hoffentlich. Frau Thaar, jetzt sind wir
Ja.
leider schon am Ende angelangt, aber eine
Wow.
letzte Frage möchte ich Ihnen natürlich noch stellen. Unser Podcast heißt Lebe gut. Was bedeutet das denn ganz persönlich für Sie?
Oh, ich habe jetzt keine Hierarchie. Ich fange mal an mit dem Schwimmen. Ich bin irgendwie total verliebt in das Wasser, schon immer, schon als Kind im Meer, in Dänemark und so weiter, weil das Schwimmen ist für mich so etwas, was ich überhaupt gar nicht beschreibe. Ich beginne jeden Tag ganz religiös, also jeden Tag im Jahr, im Winter und im Sommer bin ich in meinem Schwimmteich und erlebe da etwas, was so ich sonst eigentlich nirgends erlebe. Dieser Zustand, so das Wasser in mir, dann der Himmel über mir und in mir der Schweinehund, den ich jeden Tag überwinden muss. Aber dieser Zustand, wissen Sie, Wasser ist ja eigentlich ein Symbol für die Welt. Die Wasser ist in Bewegung. Das Wasser gibt keine Sicherheit. Dem ist wurscht, ob ich absaufe oder nicht. Und das Wasser ist Bewegung und es hat auch keine Sicherheit. Und das ist eigentlich Leben. Wir haben keine Sicherheit. Wir haben keine Gewissheit. Und wir können auch untergehen und so. Und trotzdem kann man nicht gegen das Wasser schwimmen. Man muss mit dem Wasser schwimmen und so. Und ich meine, das Schöne ist, es ist ein bescheidener Sport und man braucht nicht mal eine Badehose, wenn man so sagt. Und das ist eben etwas, was mich zu mir selber führt, jeden Tag. Und ich glaube, ich hätte diese Jahre nicht überstanden ohne das Wasser, muss ich sagen. Und das andere, was kommt, ist natürlich die Orgel. Die Orgel ist mein vorgewärmter Container, in den ich alles reingebe, mit der ich meine Empfindungen ausdrücken kann und die eben mir meine Gefühle auch widerspiegelt. Manchmal macht sie sich lustig über mich, aber irgendwie es ist für mich eine Herausforderung, auch mich zu zeigen. Ich habe einen Beruf als Psychotherapeutin, wo ich immer aufnehmen muss und mich nicht so zeigen darf. Und die Orgel, es ist meine Bühne, wo ich mich wahrhaft zeigen und stellen darf. Und ja, mit all diesen Zwiespältigkeiten und Zweifeln, die man hat. Und manchmal ist die Orgel auch widerspenstig zu mir. Aber eben, es hilft mir, mir aus meiner Komfortzone zu gehen. Und ich kann einfach sagen, wenn es so etwas wie ein zweites Leben geben, ich würde es wieder machen. Und das Dritte ist die Heiterkeit.
Wie schön.
Ja, nicht der Humor schon, aber diese Art, dem Ernsten was Leichtes abzugewinnen, das finde ich einfach grandios. Und auch, man sagt ja auch, Humor ist dem Ernsten etwas Leichtes abzugewinnen. Aber einfach trotz des Schweren, trotz der Widerfahrnisse, trotz der Widrigkeit, so eine gewisse Leichtigkeit an den Tag legen, so, wo man einfach auch etwas souveräner über den Dingen steht und die Sorgen, Sie wissen ja, das Spiel der Sorgen wird immer weitergehen und so, aber
Ja.
was machen die Sorgen? Sie bringen einen eigentlich ums Leben. Und dass man auch sich selbst nicht so überwichtig nimmt und auch das Leben und das Schwere nicht so überwichtig nimmt, sondern auch immer da einen gewissen Leichtigkeit reinbringt.
Oh, das sind doch wunderschöne Worte. Liebe Frau Thaar, passend zu unserem heutigen Podcast erscheint auch gleichzeitig das Buch, nämlich Einsamkeit vom Mut, sich selbst und anderen zu begegnen. Wir freuen uns sehr darauf. Liebe Frau Thaar, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Es war ein tolles Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute mein Gast waren.
Und ich habe heiße Ohren und ich habe sie gern
Dankeschön,
angeguckt. Hat
ich
Spaß
Sie
gemacht.
auch. Dankeschön.
Ja.
Das war unser Podcast Lebe gut, jeden letzten Sonntag im Monat neu. Hier gibt es Nachdenkliches und Mutmachendes. Abonnieren Sie uns und schenken Sie uns gerne ein Like, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Schreiben Sie uns gerne Anregungen unter podcast@schwabenverlag.de. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, lassen Sie die Sonne in Ihr Leben. Tschüss, Ihre Angela Neiß.